Am 26. April hat ein etwas außergewöhnliches Stück Premiere in Semper 2. Es ist das Stück 4.48 nach dem gleichnamigen Schauspiel von Sarah Kane. Sarah Kane ist leider nur 28 Jahre geworden. Sie litt an Depressionen und hat sich kurz nach ihrem 28. Geburtstag selbst das Leben genommen. Sie war eine der umstrittensten Dramatikerinnen und Regisseurinnen der englischen Theaterlandschaft. Und das Stück 4.48 ist ihr fünftes und letztes Stück, was sie geschrieben hat, was sie kurz vor ihrem Tod noch ihrem Verleger übergeben hat. Also wahrscheinlich auch in dem Bewusstsein, dass, wenn es zur Aufführung kommt, dass sie dann schon nicht mehr lebt. Ich würde jetzt als erstes fragen, wer war Sarah Kane? Und ich frage dazu Juliane Schunke. Juliane Schunke ist Dramaturgin, ihr wisst es, an der Sächsischen Staatsoper Dresden und ist die verantwortliche Dramaturgin für das Stück 4.48, für diese Oper, die als deutsche Erstaufführung Ende April auf die Bühne von Semper 2 kommt. Hallo Juliane.
Hallo, ich freue mich wieder hier zu sein.
Juliane, ihr habt also an einen englischen Komponisten den Auftrag vergeben, eine Oper zu diesem Stück zu schreiben, das wahrscheinlich sehr stark autobiografische Züge trägt. Wer war Sarah Kane?
Also man muss, glaube ich, noch ein bisschen korrigierend dazu sagen, dass nicht wir diesen Auftrag an Philip Venables, das ist der englischsprachige Komponist, vergeben haben, sondern wir haben an ihn den Auftrag vergeben, das auf die deutsche Fassung zu komponieren. Denn das Stück hatte 2016 in englischer Sprache in London seine Uraufführung gefeiert, ist dort sehr, sehr erfolgreich gelaufen und war nämlich ursprünglich von der Royal Opera ein Auftrag an ihn, weil tatsächlich eben einfach das schon ein bisschen widerspiegelt, welche Position Sarah Kane in dem kleinen Inselstaat, möchte man ja jetzt schon fast wieder sagen, außerhalb der EU vermutlich, welchen Stellenwert sie einfach hatte, weil sie als eine der Autorinnen, die in den 90er Jahren vor allem zu so einer Bewegung, die sich In Your Face nannte, gehörte, dass man sich so vorstellen muss, dass in den 90er Jahren man im britischen Theater so ein bisschen den Eindruck hatte, okay, die Darstellung auf der Bühne, die Stücke, die gespielt werden, die sind alle so schön fein abgerundet, die vierte Wand ist sehr, sehr hoch. Es ist eigentlich so, dass alle Emotionen, die ans Publikum übertragen wird, einfach nichts Echtes mehr enthält. Und es gab dann eben unter anderem Sarah Kane, ein paar Autoren, die sich einer Theatersprache und einer Form von Stücken bedient hat, die das Publikum direkt ansprechen, also eigentlich sogar in Interaktion mit dem Publikum treten. Das kann man sich so am besten vorstellen, dass nicht nur mit einer sehr kräftigen Sprache, die einfach viele Kraftausdrücke, viele Beleidigungen, viele politisch unkorrekte Begriffe enthielt, die sowieso schon einmal die Konvention herausgefordert haben, sondern dass auch in den verschiedenen Textsorten, die wirklich von Flüstern bis zu Schreien, bis wirklich jemanden konkret im Publikum anschreien, einfach wirklich ganz klar diese Grenze zwischen Bühne und Zuschauerraum auflöst. Und diese Art des Theaters nannte man dann In Your Face, also praktisch wirklich direkt ins Gesicht. Und das lehnt sich so ein bisschen an dieses Theater der Grausamkeit von Antonin Artaud, der ja auch gesagt hat, Theater ist nur dann gut, wenn es den Zuschauer so bewegt, dass er förmlich den Eindruck hat, dass er selber diesen Zustand, dieses Gefühl von dem, was auf der Bühne gezeigt wird, mitempfindet. Nur, dass das sozusagen dann in diesen 90er Jahren wesentlich radikaler, provokanter und eben wirklich ganz oft auch politisch völlig unkorrekt war, um einfach einen Zustand, eine Emotion auszudrücken. Und Sarah Kane ist wirklich da so ein Glanzpunkt gewesen mit ihren nur 5 Stücken, die sie ja eben mit unter 30 Jahren geschrieben hat, in relativ kurzer Zeit, wirklich auf 6 Jahre verteilt, und hat eben zusätzlich zu diesem Provokanten auch noch mit einer unglaublichen Poesie und Wortwahl, Eloquenz ihre Stücke geschrieben. Und man kann sich das so vorstellen, dass das wirklich vom ersten bis zum fünften Stück, dass es das im ersten noch angelegt und vielleicht noch sogar ein bisschen konventionell gewesen ist. Also es gab noch eine Spielverabredung und so weiter. Und dass sie das wirklich bis zur 448-Psychose wirklich so aufgelöst hat, dass eigentlich nur noch die Sprache für sich steht. Das ist natürlich eine große Herausforderung für jeden Regisseur, aber Dieses Stück ist ja vielfach auch inszeniert worden, aber sie hat über ihre Stücke relativ wenig gesprochen, hat aber sehr viel sowohl mit Schauspielstudenten als auch mit Regiestudenten darüber gesprochen. Und das, was man darüber liest, ist einfach, dass sie sehr, sehr authentisch dabei gewesen sein muss. Also, dass sie da nicht sich eine Haltung auferlegt hat, die sie jetzt versucht zu vermitteln, also gar nicht über das Intellektuelle gegangen ist, sondern wirklich einfach über die konkrete Vermittlung des Gefühls. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt bei ihr.
Wenn man über Sarah-Kane liest, dann kommt auch häufig der Begriff Defragmentierung oder Fragmente zum Vorschein. Was ist damit gemeint?
Damit ist einfach gemeint, dass ihre Sprache, wie schon mal angedeutet, sich innerhalb dieser 5 Stücke auch weiterentwickelt bzw. sich fragmentiert hat. Also sie hat eigentlich in diesem letzten Stück komplett auf Satzzeichen verzichtet. Keine Kommata, keine Punkte, nichts. Es gibt keine Figuren, denen der Text zugeordnet ist. Es gibt also keine herausgestellten Dialoge, Monologe, was auch immer, was jedem Schauspielregisseur und jetzt in der Oper von Philip Venables, wo es tatsächlich 6 Frauen sind, extrem viel Freiheit gibt, wer welchen Text spricht. Also das ist von ihr vollkommen freigelassen und ihre Textsorten variieren zwischen kompletten Gesprächen, bei denen man schon am Text feststellen kann, dass da offensichtlich 2 oder mehrere Leute miteinander sprechen, aber auf jeden Fall ein Dialog sind, bis dahin, dass man so eine Art Stream of Consciousness, dass man wirklich so einen Bewusstseinsstrom, dass wirklich Gedankenfetzen aneinandergereiht werden, die mit Bildern ergänzt werden und dann wieder wirklich manchmal nur in 2 Worten irgendwie enden, also auch ohne eine Conclusio oder irgendetwas, was einen zu einem bestimmten Punkt führt. Es gibt keinen roten Faden, es gibt keine Narration in diesem Stück, sondern es sind wirklich einfach Fragmente, es sind wirklich Textfragmente, Wortfragmente manchmal. Und auch Philip Venables hat das in seiner Oper sehr stark aufgenommen, indem er dann noch zusätzlich manchen Text, manches Wort noch in einzelne Buchstaben aufgelöst hat, die dann wie so eine Art Stottern eigentlich schon fast klingen.
Vielleicht eine Zwischenfrage. Wird die Oper in englischer oder in deutscher Sprache aufgeführt?
Das ist praktisch der Auftrag der Semperoper gewesen, dass wir deutschsprachig spielen und sind damit auch das erste Haus, die diese Kammeroper auf Deutsch spielen. Die Übersetzung hat Dus Grünbein, der ja in Dresden nicht ganz unbekannt ist, als Autor besorgt. Das ist aber auch tatsächlich so, dass er hat schon in den 2000er Jahren das Stück übersetzt. In dieser Fassung ist es auch als Schauspiel aufgeführt worden und hat jetzt Philip Venables auch als Libretto für die deutsche Fassung gedient.
Jetzt komme ich mal zum Gefühl. Ihr Hörerinnen und Hörer wisst jetzt, Sarah-Kane hat sich das Leben genommen. Jetzt könnte man denken, das Stück ist irgendwie tragisch und depressiv. Es ist ja so häufig bei Opern, weiß man auch schon relativ am Anfang, wie es enden wird. Also es wird irgendwie Happy End geben oder es wird kein Happy End geben oder so. Wie ist das jetzt bei Sarah-Kane? Wie ist das bei Psychose? Gehen wir da raus als Geläuterte? Gehen wir raus als Verstörte? Erstens, wie hat das Sarah-Kane geschrieben? Und zweitens, wie hat das Venables geschrieben?
Es ist eigentlich sehr lustig, dass du sagst, gehen wir da raus als Verstörte, weil ich glaube, das hätte Sarah-Kane sehr gut gefallen, weil genau diese Art des Aufwühlens des Publikums genau die Art Theater ist, die sie damit auch machen wollte. Also man muss sicherlich dazu wissen, du hattest das auch schon angedeutet, Sarah-Kane war schwer depressiv, nicht schon von Kindesbeinen an, das ist nicht so ganz nachzuvollziehen, wann das wirklich losging, aber sie ist eigentlich in einer völlig normalen mittelständischen Familie aufgewachsen, hat noch einen Bruder, der auch noch lebt und uns sehr, sehr viel einfach auch geholfen hat bei der Produktion, beziehungsweise vor allem mit Philip Venables viel gesprochen hat, und diese Beschäftigung mit der eigenen Krankheit ist etwas gewesen, was sie auf der einen Seite so genial gemacht hat, darin Worte zu finden, also auch schon in Gesäubert, also auch schon in ihrem ersten Stück, dass sie eine Perspektive einnehmen konnte, die eigentlich nicht vorstellbar ist. Dass sie da schon sehr, sehr besonders arbeiten konnte. Und man geht eben da tatsächlich davon aus, dass in 448 Psychose sie einfach sehr viel biografisches Material verarbeitet hat, in dem auch gegen Ende, aber nicht am Ende, aber gegen Ende dann wirklich auch vorkommt, ich sage euch, wie ich mich umgebracht habe, mit Medikamenten, mit einem Strick und. Also, dass etwas Konkretes genannt wird, aber eben genau in ihrer Art der Textbehandlung. Das könnte eine Erinnerung sein, das könnte was sein, was sie irgendwo gelesen hat, das könnte ein Plan sein, den sie selbst gefasst hat, das wird nicht aufgeklärt. Und im Grunde ist das Spannende an dem Stück, und da sind wir jetzt auch gerade, dass wir nämlich vor der 24. Szene stehen. Und sowohl im Gespräch mit Philip Venables als auch natürlich jetzt rein, wenn wir vom Text ausgehen, wir uns entscheiden müssen, was wir am Ende erzählen wollen. Und im Grunde ist es wirklich so, dass Sarah-Kane ihr Stück damit enden lässt, dass sie sagt, bitte öffnet den Vorhang. Und dieses Bitte öffnet den Vorhang klingt natürlich für Theaterleute nochmal anders als für das Publikum. Aber im Grunde ist es so offen, dass man wirklich jede Möglichkeit, man kann jetzt die Möglichkeit ganz profan, dass die Figuren sich umbringen am Ende. Es kann aber auch der Weg in eine neue Welt, einen neuen Bewusstseinszustand sein. Es kann einfach auch die Akzeptanz der Krankheit sein, dass man damit umgehen muss. Es gibt einfach unglaublich viele Möglichkeiten, an denen man da arbeiten kann. Und wir haben jetzt in unserer Produktion, und das hat ganz, ganz viel mit der Komposition von Philip Venables zu tun, sind jetzt gerade auf dem Weg, die Entscheidungsfindung der Personen wirklich ihr zu überlassen. Also dass, egal was jetzt kommt als nächstes, dass es ein freudiger und selbstgetroffener Entschluss ist. Denn das ist uns ganz wichtig, einfach dass nicht im Vordergrund steht, dass die reale Person Sarah Kane durch dieses Stück spricht, sondern im Grunde einfach viele, viele Nuancen, viele Perspektiven, viele Sichtweisen, viele Schichten von jedem Mensch. Weil es ist tatsächlich auch so, wenn man den Text sich so durchliest, jetzt bis auf die konkreten Medikationen, die genannt werden und eben, was ich gerade sagte, über die Art und Weise, wie man stirbt, ist dort einfach kein Wort drin, was nicht jeder normale Mensch, der empfindet und der seine Umwelt wahrnimmt und wie Sarah Kane daran verzweifelt. Und das tun wir ja in einer Welt, in der ständig Krieg und Armut und Tod uns umgeben, nicht auch schon mal gedacht hätte. Das ist das Faszinierende daran. Es ist nicht die Geschichte einer Depression, sondern es ist eigentlich die Geschichte eines fühlenden Menschen, der im realen Sinne von Sarah Kane mit dem Selbstmord geendet hat, aber in diesem Stück einfach eine unglaubliche Bandbreite an Möglichkeiten öffnet. Insofern ist uns ganz, ganz wichtig, dass jede dieser Figuren, jede dieser 6 Frauen in diesem Fall für sich steht und dass sie eine Perspektive bzw. auch wechselnde Perspektiven und Sichtweisen einnehmen und damit die Verbindung zum Publikum schaffen.
Könnte man sagen, multiple Persönlichkeit?
Das könnte man so sagen. Es ist auch tatsächlich so, dass Philip Venables bei den 6 Frauen sehr unterschiedlich mit der musikalischen Gewichtung umgegangen ist. Und es gibt tatsächlich eine Figur, die einfach mehr zu singen hat als die meisten anderen. Also er arbeitet unter anderem auch mit elektronischer Musik, mit aufgenommenen Sprachaufnahmen, mit Geräuschen. Und auch da ist es so, dass diese eine Figur, die Gwen heißt, auch wenn das nicht wirklich der Name der Figur ist, sondern einfach der Name der Frau, die die Uraufführung gesungen hat, damit man sie irgendwie unterscheiden kann, dass die halt am meisten zu tun hat. Und der Komponist darüber gesprochen hat, dass er so das Gefühl hat, eigentlich sind es alle 6 eine Frau, die sich aufspalten. Aber er hat auch durch die Art und Weise, wie er die Szenen angelegt hat, auch freigelassen, dass man auch, und das machen wir eher, dass wir 6 verschiedene Individuen erzählen, die sich wie auf Gleisen sozusagen bewegen. Und diese Gleise, die nähern sich manchmal stärker an und dann gehen sie wieder auseinander, weil im Grunde natürlich der Text von Sarah Kane auf alle 6 aufgeteilt ist. Das heißt, dass sie manchmal dasselbe singen, dann singen sie etwas völlig Gegensätzliches oder sie ergänzen sich gegenseitig, sodass man also beiderseitig diesen Eindruck haben kann, es ist eine, die in 6 sich aufteilt oder es sind 6, die manchmal mit derselben Stimme sprechen.
Wir sprechen jetzt von Musik des 21. Jahrhunderts. Kannst du vielleicht mit 2, 3 Worten sagen, wie die Musik aufgebaut ist? Wird die seriell sein? Hat die harmonische Momente?
In 2, 3 Worten, das ist eine große Herausforderung, sportlich, ja. Sehr sportlich. Also das geht tatsächlich gar nicht. Das hat aber auch schon was damit zu tun, dass Philip Venables hier wirklich ein ganz großartiges Werk gelungen ist, das extrem vielschichtig auch von der Komposition her ist. Also für ihn als Ausgangspunkt muss man vielleicht noch sagen, ist es so, dass er, als er Psychose 448 gelesen hat, dass er sofort das Gefühl hatte, dass diese Sprache sehr musikalisch ist. Und es ihm deshalb gar nicht so schwer gefallen ist, dazu etwas zu komponieren. Und dass er eben dieses Fragmentarische, dieses Vielschichtige des Textes versucht hat, auf verschiedene musikalische Ebenen zu heben. Also ich glaube, ich fange mal damit an, dass die Formen von Musik, die wir haben, gehen wirklich von melodischen Partien, von fast arienhaft gesungenen Sachen, über gesprochene, geschrieene, relativ in Staccato gesungene Töne manchmal übergeht, bis hin zu Popsongs. Es gibt Teile von Bach-Fragmenten dort drin. Also dass er sozusagen immer extrem mit dem harmonischen Bewusstsein des Zuschauers spielt, an Stellen, wo es ihm besonders wichtig ist, dass man in eine Innerlichkeit geht. Aber dass seine Form der Musik ist eine, die durchaus bekannt ist und trotzdem neu ist. Also für ihn ist oft der Text das Wichtigste. Die Textform wird geflüstert, gesprochen, geschrien, gesungen. fragmentarisch irgendwie gesprochen und dass er dazu eine Musik entwickelt, die durchaus einfach mal eine ganze Kantilene begleitet, aber die auch einfach aus einzelnen Perkussionstönen besteht. In dem Orchester, was aus 15 Musikern besteht, gibt es auch zwei Perkussionistinnen, das müssen explizit Frauen sein, die durch ihre Perkussionsgeräusche ganz stark, also auch den Rhythmus des Stückes bestimmen, aber die zum Beispiel auch in 4 Szenen in diesem Stück tatsächlich diejenigen sind, die sich über die Geräusche ihrer Instrumente miteinander unterhalten. Und dieser Dialog, der da geführt wird, der wird wirklich nur instrumental ausgeführt und der Text dazu wird an eine Wand projiziert, sodass der Zuschauer eine ganz andere Ebene von musikalischer Verarbeitung erlebt. Das sind halt eben einfach Rhythmustöne, die aber wiederum, und das ist ganz, ganz besonders bei Philip Venables, auf eine bestimmte Art und Weise gefärbt sind, dass eben das nicht nur einfach eine große Trommel ist, sondern dass zum Beispiel für eine Situation, in der eine schwierige Frage diskutiert wird oder zum Beispiel eine Erkenntnis getroffen wird, man dann einen tiefen Ton hat, zum Beispiel auf einer Pauke, oder wenn es nervend aufreibend oder wenn sich die Personen, die sich dort eigentlich unterhalten, sich anfangen, gegenseitig anzuschreien und sich der Tonus sozusagen erhöht, dann in diesem Fall, dass man es da also mit hohen, kreischenden Geräuschen zu tun hat. Manchmal auch einfach, wenn Ironie ins Spiel kommt, man dann plötzlich so eine Concierge-Klingel hört, die ja für uns mit was völlig anderem verbunden ist. Oder auch, was ich immer wieder sehr, sehr anschaulich finde, ist, wenn ein Prozess, ein Stück des Gespräches zermürbend ist, dass man dann wirklich hört und dann auch sieht, dass die Perkussionistin wirklich mit einem Fuchsschwanz einen Stamm durchsägt und dass sozusagen dieses so wie man sich das so vorstellt, dass etwas an den Nerven kratzt sozusagen. Und das ist genau die Musiksprache, die Philip Venables hat. Das heißt, es geht nicht darum, ist es harmonisch oder schräg, sondern was ist die Situation?
Und sehr witzig.
Genau, er ist ja nun selber Brite und für ihn war das ganz wichtig, dass er einfach diesen unglaublichen Humor, den Sarah Kane auch in dieses Stück reingepackt hat, gerade in diese Dialoge, die angedacht sind wie Dialoge zwischen einem Arzt und einem Patienten in einer Psychotherapie, wenn man so sagen will, dass es da immer wieder Sequenzen gibt, in denen extrem ironisch, witzig auch darüber erzählt wird, dass wenn man so versucht, die Außenperspektive einzunehmen und wirklich mal zu schauen, wie verhalte ich mich eigentlich gerade und wieso kriege ich das eigentlich nicht auf die Reihe und solche Sachen. Also das ist ihm ganz wichtig und das kommt auch vor, ja.
Du hattest gerade angesprochen, Arzt und Psychotherapeut und Patient. Das 4:48, das bezieht sich ja darauf, dass Sarah Kane schreibt, von 4:48 bis 6 Uhr, also kurz vor dem Aufstehen, hat sie wache Momente, die Medikamente sind abgeklungen und sie hat also richtig klare Momente und denkt über bestimmte Sachen nach und spricht in ihrem Stück jetzt Wahrheiten aus.
Mhm. Sie hat mit diesem Titel tatsächlich etwas sehr Biografisches aufgebracht, was es natürlich für uns sehr nachvollziehbar macht, ne? Dass sie wirklich sagt, in 1 Stunde und 12 Minuten nach 4:48, dass das für sie die klarsten Momente in ihren Depressionsschüben gewesen sind. Und es ist praktisch so, dass sie da am produktivsten gewesen ist und zwar nicht, weil sie jetzt in dem Sinne da gerade gesund gewesen ist, sondern weil sie da einfach den klarsten Blick auf ihre Krankheit hatte. Und tatsächlich, und das klingt vielleicht auch ein bisschen perfide, aber auch tatsächlich am produktivsten war, weil eben diese Depression, diese Hypersensibilität, die sie gegenüber der Welt, die sie umgibt, besitzt, sie haben eben diese Worte schreiben lassen, dieses Stück schreiben lassen. Und dass sie, also gerade bei 448 Psychose, man sich das wirklich so vorstellen kann, dass sie den meisten Text davon eben in dieser 1 Stunde und 12 Minuten jeden Tag geschrieben hat. Denn sie beschreibt, dass sie da richtig gespürt hat, dass die Medikamente zu dem Zeitpunkt, die sie am Tag vorher genommen hatte, gerade in der Wirkung nachlassen, dass sie aber erst um 6 Uhr morgens dann die nächste Dosis genommen hat, sodass eben wirklich sie in dieser 1 Stunde und 12 Minuten wirklich sie selbst gewesen ist. Das heißt jetzt nicht, dass sie da glücklich war und gesagt hat, ach Mensch, jetzt geht's mir aber gut, sondern dass sie einfach da bei sich war und selber auf sich gucken konnte und sagen konnte, ich bin krank. Ich bin krank und ich brauche eigentlich Hilfe, denn das, was sie aus diesen psychotischen Schüben erzählt, ist zum Teil, und das kommt auch im Stück vor, so wirr, dass man dem kaum folgen kann. Natürlich, weil man sich nicht in diesem Zustand befindet. Depression ist ja wirklich ein pathologischer Zustand. Da haben sich ja wirklich chemische Prozesse im Gehirn verändert, die zum Teil auch, und das ist bei ihr ja dann auch der Fall gewesen, ganz stark Selbstmordgedanken hervorrufen. Und als gesunder Mensch kann man das nur bis zu einem bestimmten Grad nachvollziehen. Aber in dieser Stunde, die sie dort beschreibt, hat sie sozusagen beides, Innen- und Außensicht gleichzeitig. Und das hat sie so produktiv gemacht.
Sarah Kane ist ja von der Presse und von der normalen Öffentlichkeit sehr angegriffen worden. Das wird sicher auch Auswirkungen auf ihr Empfinden und auf ihr Schreiben gehabt haben. Und nur intellektuelle Kollegen haben sie unterstützt, auch berühmte Kollegen.
Sie hat darüber nicht sehr viel gesprochen. Sarah Kane hat, wenn sie sich geäußert hat, hat sie über ihre Arbeit gesprochen und über das, was sie erreichen will, und hat also gerade da bei jungen Menschen sehr stark die Türen geöffnet dann dafür. Insofern ist es relativ schwierig nachzuvollziehen. Das wird Einfluss gehabt haben auf ihre Arbeit, aber dass sie sich mal so ganz konkret auch dagegen gewendet hätte oder irgendwie sagt, ich fühle mich ungerecht behandelt, das hat in dem Sinne eigentlich nicht stattgefunden, weil die Provokation gehörte ja mit dazu. Also die Provokation war ja vorprogrammiert. Und ich glaube, sie wäre total unglücklich gewesen, wenn alle gesagt hätten, oh super, das ist total prima, das haben wir jetzt gebraucht, weil dann hätte sie den Eindruck gehabt und wahrscheinlich auch recht gehabt damit, dass sie einfach nichts bewegt. Und ich glaube, das wollte sie etwas bewegen.
Man sieht das ja häufig beim Theater auch, wenn zeitgenössische Stücke kommen, das ist Working by Doing. Mhm. Also da werden auch Erfahrungen, die Schauspielerinnen und Schauspieler haben, die werden einfach beim Schreiben mitverwendet. Inwieweit sind die 6 Sängerinnen an der Entwicklung des Stücks beteiligt?
Also sie sind sehr daran beteiligt, weil sie als die Individuen, die man sieht auf der Bühne, also sie werden vermutlich auch jetzt maskentechnisch nicht verfremdet werden, sondern sie sind diese 6 Individuen und sie stehen einfach eh stellvertretend für alle anderen. Deswegen müssen sie sich voneinander unterscheiden. Das wollen wir gern, um die breite Masse wirklich abbilden zu können. Aber dadurch, dass das wirklich vor allem ein sehr innerlicher Prozess ist, müssen sie einfach sehr stark daran beteiligt sein. Und das ist sozusagen ein Geben und Nehmen, dass der Regisseur ein bisschen die Form vorgibt, die Situation vorgibt und dass sie dann sowohl über die Texte sprechen als auch über die Situation und daraus dann gemeinsam etwas entwickeln. Das klingt viel schöner, als es ist, weil das ist einfach wirklich ein harter, harter Arbeitsprozess. Denn es muss ja trotzdem am Ende, wie in jedem Theaterstück, so sein, dass die Darstellerinnen für sich so einen Fahrplan durch das Stück haben, damit sie die entsprechende Emotion oder halt auch dadurch, dass sie immer alle 6 gleichzeitig auf der Bühne sein werden, wenn sie sozusagen alle zusammen einen Zustand darstellen wollen, müssen sie ja auch durchlässig sein. Aber jede für sich muss natürlich trotzdem ganz konkret wissen, was sie macht. Und das beschäftigt uns jetzt seit 4 Wochen sehr, sehr intensiv. Und wir stellen auch immer wieder fest, es gibt noch viel mehr Untiefen, als wir uns das vorher vorgestellt haben. Aber das macht ja die Arbeit am Theater so interessant.
Vielleicht noch kurz Inszenierungsteam wieder, musikalische Leitung Max Renne.
Max Renne ist ja ein Dirigent, der sich vor allem in Genres hervorragend auskennt, die viel Improvisations-, viel Vorstellungskraft brauchen. Das ist zum Teil eben zum Beispiel bei jeder Art von Spoljanski-Musik so, wo man ja immer nur einen Klavierauszug hat und sich alles andere selber zurecht instrumentieren müssen. Aber er hat eben auch schon viel neue Musik gemacht, weil er einfach ein super guter Analytiker ist und das auseinanderdividieren kann. Und er ist auch kein Neuling mehr bei uns am Haus, hat ja schon einige Projekte gerade auf Semper 2 auch gemacht. Das Regie-Team ist ansonsten komplett neu bei uns am Haus. Tobias Heide, ein junger Regisseur, der aus Hamburg ursprünglich kommt, lange in Frankfurt gelebt hat und frei jetzt inszeniert seit einigen Jahren. Er ist ganz neu bei uns am Haus, ist ebenfalls ein Analytiker, was einfach bei diesem Stück sehr, sehr notwendig ist und geht sehr in die Tiefe der Szenen hinein und stattet dieses Stück mit einer Regie aus, die hoffentlich im Endeffekt nicht nach Regie aussieht. Das werden wir sehen. Er hat das Stück erarbeitet zusammen mit Stefan von Wedel, einem Kostüm- und Bühnenbildner, der ebenfalls selber Regietendenzen einfach auch schon hat. Sehr stark einfach auch schon mit so freien Projekten auch als Regisseur schon zum Teil gearbeitet hat oder sich zumindest gerade dorthin bewegt. Und der mit ihm einen Raum entwickelt hat, der eine Art Seelenraum ist, wenn man das mal so nennt, der also kaum Ablenkungen bietet von dem, was die 6 Frauen auf der Bühne tun und jetzt während der Proben gerade das Kostümbild entwickelt. Weil auch das, wenn wir davon sprechen, dass es ja eigentlich keine festgelegten Figuren, die einer bestimmten Narration irgendwie folgen, dann muss man sich natürlich auch überlegen, was haben die eigentlich an? Also wie kann das aussehen? Und das entsteht gerade aus dem Probenprozess heraus.
Am 26. April hat 448 Psychose von Roger Venables nach dem gleichnamigen Theaterstück von Sarah Kane Premiere in Semper 2. Eine weitere Aufführung gibt es noch am 29. April und dann sicher noch im Mai. Sollte man, wenn man unter Depressionen leidet, in das Stück gehen?
Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage, vor allem an jemanden, der wie ich kein Mediziner ist. Ich würde in dem Sinne jetzt gar keine Empfehlung dafür geben, ob man dann gehen sollte oder nicht. Das, was ich bis jetzt über Depressionen und vor allem über Erfahrungsberichte von depressiven Menschen gelesen habe, geht einfach extrem auseinander von dem, was ihnen gut tut. Also man kann das überhaupt nicht kategorisieren, dass man irgendwie sagt, okay, jemand, der unter Depression leidet und der geht in dieses Stück, dass das eine totale Psychose auslöst. Das ist überhaupt nicht gesagt. Es ist tatsächlich einfach so, dass dieses Feld der Depression nur eins ist, was wir mit dem Theater ja auch nur anstupsen. Also wir sind ja keine Experten, wollen das auch nicht sein. Wir haben uns selber für die Produktion professionelle Hilfe gesucht, haben also mit einem Professor hier vom Universitätsklinikum lange gesprochen und Fragen stellen können zur Depression. Und dabei ist uns einfach nur klar geworden, dass das so, so vielfältig ist, dass man das nicht fassen kann. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass einfach alle Menschen, die erstens natürlich Theater interessiert sind und die sich über das Theater gern wecken und berühren lassen, dass das ein ganz großartiges Stück genau dafür ist, weil es eben so in die Tiefe geht und weil man ganz viel an Emotionen, an Anstößen selber mitnehmen kann und gleichzeitig aber, glaube ich, einen hervorragenden Theaterabend erleben wird.
Dann herzlichen Dank.
Sehr gerne.